ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ihr hört den Sonntagstalk von SR1 und HR3. Ich bin Bärbel Schäfer. Suse Schumacher ist mein Gast. Sie ist Waldcoachin und Psychologin. Was du als Waldcoach so machst, darüber sprechen wir noch. Aber zuerst, liebe Suse, lass uns doch mal in den Wald eintauchen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wenn wir einen Wald betreten, betreten wir eigentlich so ein bisschen eine andere Welt. Einen mystischen Ort, vielleicht einen romantischen, ein Märchenwald, ein ganzes Ökosystem. Eine besondere Welt. Nehmen wir das noch so wahr?
Jein, würde ich sagen. Also es gibt durchaus Menschen, die das wahrnehmen und so auch in den Wald gehen mit diesen staunenden Augen, Ohren und allen Sinnen. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die durch unsere Alltagserlebnisse oder unseren Job oder wie auch immer, durch stressige Momente so im Hirn und so gefangen in sich sind, dass sie selbst den Wald und die ganzen tollen Qualitäten, die der hat, für uns Menschen nicht mehr wahrnehmen können.
Haben wir uns entfernt vom Wald?
Ich würde sagen, ja, wenn man überlegt, dass wir ja, ich weiß nicht, eine 7 Millionen Jahre alte Waldgeschichte eigentlich haben, weil wir sind ja mal irgendwann von den Bäumen runtergekommen und haben lange, lange im Wald gelebt. Und inzwischen durch die Städte, durch die Wohnungen, durch online sind wir immer weiter weg von Natur und eben dementsprechend auch aus dem Wald. Und ich finde, so ein Sinnbild dafür sind für mich Kinder, die in Kinderwagen sitzen und in Handy starren.
Oh, schlimm, das regt mich auf.
Ja, das ist so für mich so ein Sinnbild, wie nicht alle, Gott sei Dank, aber wie es eben immer mehr Menschen auch gibt, die sich gar nicht mehr, die beim kleinsten Nieselregen schon drin bleiben, weil man könnte ja nass werden.
Also das geht heute mal gar nicht, wenn man mit einem Waldcoach wie dir spricht. Also da wird man schmutzig, da wird man dreckig, da wird man riechen, da wird man den Wald berühren und Bäume anfassen. Du lebst aber mit deiner Familie in Berlin. Also größer geht Stadt ja eigentlich gar nicht in unserem Land. Wie oft und in welchen Momenten brauchst du denn den Wald, Suse?
Du, ich brauche ihn tatsächlich häufiger, weil der mich immer gut erdet. Und vor allen Dingen dann, wenn ich feststelle, dass ich wieder so unglaublich in irgendwelchen Gedanken schweife oder mir vorstelle, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte oder so. Spätestens dann. Oder wenn ich feststelle, dass ich so ganz lost bin, also so kaum noch Energie habe oder so, dann gehe ich immer in den Wald und besuche dort eine alte Eiche, die plötzlich irgendwann mal vor mir stand.
Also das ist dein Lieblingsort, würdest du sagen, in deinem Wald? Ich nenne das jetzt mal dein, weil man hat ja immer so einen in der Nähe, wo man vielleicht gerne hinfährt.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Lieblingsort, weil ich da immer wieder zu mir finde und mich erden kann. Mhm. Und das ist ja ein Teil auch meiner Waldcoachings, nämlich diese erdende Erfahrung wieder zu machen. Also im Grunde im Körper wieder anzukommen und in den Sinnen und in der Sinnlichkeit.
Das klingt nach einer spannenden Reise, die die Teilnehmer, die so ein Coaching dann mitmachen, eben auch erleben. Und wir sind ja in einem der waldreichsten Länder in Europa. Und wenn du dich umguckst, was sind denn deine Lieblingswälder? Sind die in Deutschland oder können die auch in anderen europäischen Ländern sein?
Tatsächlich war ich im letzten Jahr in Polen. Genau genommen in Masuren, weil meine mütterliche Familie von dort kommt. Und da gibt es noch diesen kleinen Bauernhof und zu diesem kleinen Bauernhof gehört auch noch so ein kleiner See und ein großes Waldgebiet. Und meine Großmutter hat ganz viele Erinnerungen hinterlassen von diesem Wald und von ihren Erlebnissen dort. Und es war ein ganz großer Wunsch von mir, in diesen Wald einzutauchen. Und tatsächlich sind die polnischen Wälder noch eher ein Wald als das, was wir hier unter Wäldern verstehen, weil die meisten Wälder ja eigentlich Forste sind. Das heißt, angepflanzt von Menschen in Reihe und Glied und inzwischen, Gott sei Dank, wieder so ein bisschen der Natur überlassen. Mhm. Sprich, es dürfen auch wieder Birken und andere Gehölzer dazwischen wachsen.
Und jetzt wird's wieder ein bisschen ursprünglicher? Ein bisschen, genau. Sage ich.
Ja, ein wirklich absolut bisschen, weil wir diese typischen Urwälder, wo man die Natur wirklich einfach lässt und da kann dann eben auch ein Baum umkippen und dann können auch noch dann drei andere Bäume mit umkippen. Aber wo die Natur so sein darf, wie sie wächst und wie es gerade geht, das gibt's bei uns in Deutschland gar nicht mehr. Also es gibt im Osten von Polen, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber da gibt es noch so einen Urwald.
Als Waldcoaching bist du mit Menschen im Wald unterwegs, die Antworten vielleicht auf Lebensfragen suchen. Viele Jahre hast du etwas ganz anderes gemacht. Du bist Journalistin, beim Fernsehen lange gewesen. Dann mit Mitte 40, wenn ich so sagen darf, eine Lebenskrise, eine Ehe, die vielleicht auch auf dem Spiel stand. Also viele Fragezeichen auf einmal. Wie geht's mit meinem Leben weiter? Und dann bist du in den Wald gegangen. Ist das jetzt eine Abkürzung oder?
Also tatsächlich war es so, dass, oder ist etwas, was ich in meinem Leben gelernt habe, dass es mir überhaupt nichts bringt, wenn ich in einer Krise stecke, wenn ich irgendwie drin sitze in meinem dunklen Kämmerlein und vor mich hingrübel. Für mich ist es immer gut, wenn ich in Bewegung wieder komme. Und wo komme ich in Bewegung? Beim Spazierengehen. Mhm. Und das habe ich in diesem Fall, das war wirklich eine fundamentale Ehekrise, auch getan. Das war mitten im Winter 2009, da war hier in Berlin alles zugeschneit, da konnte man sich gar nicht anders bewegen als zu Fuß gehen oder mit der U-Bahn fahren. Und da bin ich in den Wald gegangen und dann hatte ich plötzlich so ein ganz tiefes Erleben, weil ich tatsächlich als Kind viel im Wald war. Also ich hatte das große Glück, dass meine Eltern jeden Samstag mit uns oder Sonntag in den Sachsenwald bei Hamburg gefahren sind oder ich war in den Sommerferien bei meiner Tante im Haus in Schweden und da war drumherum Wald. Mhm. Und ich habe mich immer sehr, sehr wohl im Wald, also sehr aufgehoben gefühlt.
Also eher beschützt als ängstlich.
Genau, eher beschützt als ängstlich. Ich bin auch nicht so ein ängstlicher Mensch. Also ich habe auch keine Angst, wenn mir jetzt ein Wildschwein begegnet oder so. Dann bleibe ich eben einfach ruhig stehen und warte ab, wie sich das Wildschwein jetzt weiter verhält. Und wenn man ruhig ist und denen signalisiert, alles gut, ich habe hier nichts Böses im Schild, dann trollen sie sich eigentlich auch immer. Also ich habe das noch nie anders erlebt. Und so war das eben damals so, dass ich durch diesen Winterwald stapfte. Und Winterwald ist ja nun wirklich ziemlich, ich will nicht sagen trostlos, aber da ist ja nicht viel los.
Kein Blätterrauschen, kein Blätterdach. Genau. Weniger Düfte, vielleicht eine Schneedecke, die Laub und Moos dann abdeckt. Aber diese Erinnerung, dass wir am Wochenende, wir Kinder, Picknickkorb, Decke dabei und dann waren wir den ganzen Tag im Wald. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Du hast auf jeden Fall an der Humboldt-Universität in Berlin dann dich für Psychologie immatrikuliert, Nebenfach Gartenbau.
Ja, das war so eine richtig wichtige Entscheidung für mich, weil ich da auch wieder zu mir kam damals im Winterwald und dachte so, okay, wenn das jetzt alles zu Ende ist mit unserer Ehe und wie geht's denn dann weiter für mich? Und mir war nur klar, so wie ich vorher gearbeitet und gelebt hatte, wollte ich nicht mehr. Und dann kam in mir dieser Gedanke, ich mache jetzt das, was ich immer schon wollte, eigentlich schon mit 18, als ich Abitur gemacht habe, nämlich Psychologie studieren. Und dann habe ich mich erkundigt und mit, ich weiß nicht mehr, 36 so Wartesemestern durfte ich dann auch studieren.
Ja, manchmal führen einen dann ja Lebenskrisen doch so zu sich selbst zurück und zu diesem Nukleus, der dann schon, wie du gerade sagst, nach der Abi-Zeit da schlummerte. Deine Masterarbeit, das finde ich dann ganz spannend, hast du über den Einfluss von Zimmerpflanzen im Büro geschrieben. Welchen Einfluss haben die denn?
Ja, das ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich habe tatsächlich auf einer Konferenz meinen Statistikprofessor wieder getroffen. Und man muss dazu wissen, dass die HU, als ich damals anfing mit den Naturwissenschaften, unter einer Decke stand, sprich Mathematik und Informatik und ich glaube Physik. Und dementsprechend hat mich natürlich interessiert, wie ist das denn, wenn man Informatikern, Mathematikern eine Zimmerpflanze ins Büro stellt?
Ja, genau.
Erhöht das möglicherweise das Wohlbefinden? Finden oder ist das ein Placebo-Effekt? Und das habe ich versucht herauszufinden.
Und was haben die schlauen Nerds, haben die was gemerkt? Ich meine, das gilt ja vielleicht dann auch für Klassenzimmer, für Wohnungen, für Wartezimmer, für Büros.
Ja.
Verbessert es etwas, die Aufmerksamkeit?
Ja, es hat natürlich ein bisschen auch was damit zu tun. Also es gibt einen Geschlechtereffekt tatsächlich. Also Frauen reagieren darauf stärker als Männer. Ich habe mich neulich mit einem Charité-Professor unterhalten, der in der Gynäkologie, Onkologie arbeitet. Der hat angefangen, die ganze Station umzubauen mit Pflanzen, mit Teppichen, mit Gerüchen. Und warum macht er das? Um eben auch diesen inneren Arzt, also den heilenden Moment in einem selber, in den Patienten selber mit anzuregen, weil er sagt, mir geht's immer so gut, wenn ich meine marokkanische Minze auf dem Balkon rieche. Und dieses Wohlbefinden und diese positiven Gefühle oder Emotionen, die dann entstehen, das ist wieder etwas, was mit bei der Heilung hilft.
Also das kann helfen, wenn man eben den Raum behaglicher macht, wenn man vielleicht Pflanzen aufstellt.
Genau.
Aber das sind ja, das war ja deine Abschlussarbeit, da ging es um Zimmerpflanzen. Aber genau. Wir wollen jetzt über den Wald sprechen, denn der Wald bedeutet Leben und Ursprung und sich verbinden, sich erden, hast du es vorhin so schön genannt. Warum muss es manchmal gar keine stundenlange Wanderung durch den Wald geben, sondern nur vielleicht ein kurzes Eintauchen in den Wald? Und da merken wir schon etwas, liebe Suse.
Das hat ganz viel mit unserem Körper und mit unseren Sinnen zu tun. Und zwar haben wir ja im Wald sehr viel natürliche Geräusche. Also da gibt's keine Autos, also doch, natürlich gibt's Straßen durch Wälder. Aber wenn ich wirklich so durch den Wald gehe, dann habe ich lauter natürliche Geräusche. Und diese natürlichen Geräusche bewirken etwas in meinem Organismus. Das heißt, es kommt zu Entspannungsreaktionen. Man kann das so schön sehen, wenn man anfängt zu gähnen. Ja, das ist immer so ein Hinweis auf eine Entspannungsreaktion. Und natürliche Reize haben diese Auswirkungen auf unseren Körper. Deswegen reicht manchmal eben auch schon, wenn man mal in der, was weiß ich, Pause vielleicht in einen Park geht und einfach ein paar Minuten mal unter Bäumen bleibt und tief atmet, weil es gibt ja auch die wunderbare Luft im Wald, die natürlich viel, viel besser ist als bei uns in der Stadt mit all den Straßen und Autos.
Und können wir diese positiven Effekte eines Waldspaziergangs auch konkret nennen? Also du hast es ja in deinem Buch beschrieben. Denkst du an so etwas wie Blutdruck, Herzfrequenz, Adrenalinspiegel, sowas gestärkt? Oder denkst du eher daran, dass Angstzustände, Aggression, Erschöpfung, Stress dann auch minimiert werden?
Danke für den Hinweis.
Ab ja,
natürlich,
in den Wald.
Natürlich hast du recht und das gibt es eben auch. Es wird ja schon länger auch geforscht, was physiologische, aber auch psychische Dinge sind, die der Wald anregt. Und man weiß zum Beispiel, dass die Botenstoffe der Bäume, die sich austauschen eben über Moleküle, dass die wiederum einen positiven Effekt auf unser Immunsystem haben. Das heißt, wenn ich einen Tag im Wald war, dann kann ich das nach 7 Tagen immer noch messen, weil die Zahl der Killerzellen, also der Zellen, die sich auf Erreger, auf Bakterien stürzen, die in meinen Körper eindringen, nachweislich erhöht wird. Und je öfter ich das tue, umso mehr tue ich natürlich für mein Immunsystem.
Für deine Abwehrkräfte. Also eigentlich müsste es doch dann in den Wald gehen, auf Rezept geben. Tief Luft holen. Was steckt denn in der Waldluft drin, was uns gut tut?
Das eine sind eben diese Terpene. Es sind natürlich auch noch andere Stoffe in der Waldluft. Aber das Entscheidende beim Tiefluftholen ist tatsächlich, den Atem ganz tief in meinem Körper reinzuholen und die Luft dann auch wieder tief auszuatmen, weil diese tiefe Atmung einen Einfluss auf den Parasympathikus hat. Und der Parasympathikus wiederum ist, umgangssprachlich sagt man gerne Ruhenerv, ist der, der unter anderem dafür zuständig ist, dass ich Entspannungsreaktionen im Körper habe.
Suse, da müssten aber gerade mal sehr viele Leute in den Wald. Bei vielen ist die Zündschnur ja gerade extrem kurz.
Das stimmt, ja, leider.
Ja.
Aber Atmen hilft wirklich in ganz, ganz vielen Fällen.
Ja,
selbst um die Herzfrequenz niedriger zu halten, um Stress besser auszuhalten oder überhaupt auszuhalten. Ist
ganz genau. Wenn ich dich richtig verstehe, ist die Natur und in unserem Fall jetzt der Wald ein Heilraum?
Ja. Auf jeden Fall. Und das ist ja nicht nur der Atem und es sind auch nicht nur die Terpene, also diese Aromastoffe der Bäume, sondern es sind auch die Naturgeräusche, also Vogelgesang wirkt sich nachweislich positiv auf unsere Gesundheit aus. Aber auch die Farbe Grün. Grün ist ja phylogenetisch die älteste Farbe der Welt, weil in dem Moment, wo sich die Pflanzen ausgebildet haben, eben auch dieser grüne, also Chlorophyll-Farbstoff sich gebildet hat und das wiederum ja ein Hinweisreiz war für Tiere, die dann wussten, ah, da ist eine Pflanze, wenn ich was zu fressen suche. Ja. Und es ist eben auch, dass wir grün, ist die Farbe, die wir am besten unterscheiden können. Und jetzt kann man sich natürlich fragen und Evolutionspsychologen machen das auch, also warum ist denn das so? Warum können wir Grüntöne so gut unterscheiden? Und man nimmt an, dass das unter anderem damit zu tun hat, dass wir so lange im Wald oder in der Natur gelebt haben. Und natürlich, wenn sich dann hinter einem Busch plötzlich etwas Dunkles abzeichnet, dann kann das natürlich ein Hinweisreiz sein, dass da vielleicht ein Tier lauert.
Dein Wildschwein, was da durch den Raum schreit. Okay, also wir halten fest. Es ist ein Heilraum. Es mindert Angstzustände, Aggression, Erschöpfung, der Blutdruck, Herzfrequenz, Adrenalin. Spiegel ändert sich.
Ich bade ja nicht im Wald. Also ich grenze mich ja da tatsächlich ab, weil ich nenne das ja Waldcoaching. Und als ich damals damit anfing, gab es, ich glaube, gerade 2 Seiten im Internet, wo man das überhaupt fand, dieses Wort. Ich nenne das Waldcoaching, weil das so ein Ansatz ist. Ich nehme quasi die guten Dinge des Waldbadens mit. Das sind diese sinnlichen Erfahrungen, ja. Also die Entspannungsreaktionen. Und dann, gerade wenn ich mit Einzelklienten arbeite, dann geht es ja um konkrete Krisen oder Probleme, die gelöst werden wollen.
Also Menschen kommen auf dich zu in so einer Lebensphase dann?
Genau, genau. Ich habe dann Anfragen. Das sind natürlich auch häufig Leute, die schon eine gewisse Waldaffinität oder Naturaffinität haben, aber bei weitem nicht nur. Und dann geht es darum, erstmal herauszufinden, was ist denn genau das Thema? Ja? Und es gibt, ich bin ja auch positive Psychologin, es gibt diesen schönen Satz, der Lösung ist das Problem egal. Ja, und das heißt im Grunde, ich muss das Problem verstehen, um erstmal überhaupt eine Idee zu kriegen, worum es geht. Aber wenn das besprochen ist, dann geht es darum, was ist denn der richtige Lösungsraum für die Klientin oder den Klienten.
Aber warum könnte dieses Coaching nicht auch in einem Seminarraum zum Beispiel stattfinden? Du könntest ja auf die gleichen Lebenswunden oder Lebenskrisen so auch zu sprechen kommen. Was macht der Wald? Was ist der Einfluss des Waldes dann?
Na, es fängt ja schon damit an, dass wir in Bewegung sind. Ja? Und wenn wir körperlich in Bewegung sind, bewegt sich auch immer ein Stück weit unser Geist mit. Ja, das heißt, dieses Starren wie ein Mäuschen auf das Problem, das wird im Wald so ein bisschen, also es ist kein Problemstarren mehr, sondern es wird eine Weite wiederhergestellt. Das heißt, dadurch, dass ich den Fokus verändere und in die Weite gucke, ins Blätterdach oder vielleicht auch mal mit einer achtsamen Übung auf genau ein Blatt, wie das aussieht und wie sich das verändert auch, das sind genau diese Sachen, die uns wieder in den Körper bringen. Und in dem Moment geht das eigentliche Waldcoaching nämlich dann los, indem ich versuche, zum Beispiel über Metaphern, die mir die Klientin anbietet, dann einen Bezug herzustellen. Und das sind eben meistens Waldbezüge. Also als Beispiel, ich hatte eine Klientin, die so ein bisschen sagte, ich fühle mich immer wie so ein Schmetterling und habe das Gefühl, ich werde so von anderen vor mir hergetrieben. Ja. Also ich bin gar nicht richtig, also da ging es um Stabilität unter anderem auch. Ja. Und dann sage ich, versuch mal zu diesem Schmetterling zu werden. Und dann ist sie also erstmal rumgeflattert. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber so ein bisschen rumgelaufen und so geflattert wie ein Schmetterling. Und dann habe ich den Wind gespielt, der sie so vor sich hertreibt. Und das heißt, dieser Gedanke, den sie zunächst nur hatte, den haben wir sozusagen verkörpert. Ja, also wir haben ein körperliches Empfinden daraus gemacht.
Aber das machst du ja auch mit dem Tasten des Blattes oder das genaue Berühren der Rinde vielleicht, das Spüren, das Barfußlaufen. Da wird dann etwas in Gang gesetzt, was verschüttete Ansätze sind oder sind das verschüttete Stärken vielleicht sogar?
Das können auch Stärken sein, die da wieder angetriggert werden. Aber vor allen Dingen geht es um so ein sinnliches Erfahrungswissen, so ein Wahrnehmungswissen, das wir alle haben. Weil wenn du mal an Kinder denkst, was machen Kinder? Ja, die sitzen in der Sandkiste, dann fassen die in den Sand und fühlen, dann stecken sie sich den Sand in den Mund und stellen vielleicht fest, schmeckt nicht so gut. Ja, aber die lernen über ihre Sinne und wir haben alle dieses Erfahrungswissen.
Und wann haben wir das verlernt?
Ich würde sagen, das fängt an, dass wir es verlernen in der Schule, wo eben andere Fähigkeiten und Fertigkeiten gefragt sind, ne? Also mehr kognitive. Das heißt, wir lernen immer mehr zu denken oder eben auch Probleme mit dem Denken lösen zu wollen. Und das funktioniert eben nur eingeschränkt. Ja.
Und du sagst ja manchmal auch so, körperliche Aktivitäten bei deinen Coachings sind wichtig. Es gibt ja viele Menschen, die, wenn die auf ihr Handy schauen, wenn die Serien streamen, wenn die online shoppen, einfach nur noch eine Leere spüren. Also das scheint den Menschen auf Dauer kein Glück zu schenken.
Ja, liebe Bärbel, wo sind wir da mit der Aufmerksamkeit? Ja, wenn wir shoppen, wenn wir online gehen, dann sind wir irgendwo draußen oder im Außen in einer digitalisierten Welt, aber spüren keine Verbundenheit in dem Sinne. Und Verbundenheit ist ein ganz wesentlicher Moment, auch in meinen Coachings, letztendlich eine Verbindung wieder in unser Herz herzustellen. Mhm. Ja. Und das heißt natürlich, eine innere Verbundenheit zu empfinden. Und dafür ist der Wald unglaublich gut.
Und die gibt es dann eben auch über körperliche Aktivitäten, die du anbietest. Was ist das zum Beispiel? Ein Baumfällen oder Tannenzapfen?
Nee, Baumfällen geht gar nicht, weil wenn du dir überlegst, das ist ein Mitwesen, das ist ja was Lebendiges, ja. Ich kann im Grunde auch keine Pflanze mehr abschneiden, weil es gibt jetzt eine neue Studie aus dem letzten Jahr, wo israelische Wissenschaftler festgestellt haben, dass Pflanzen Laute von sich geben. Die hören sich so an wie Mais. Plopp, also in der Pfanne, wenn man so Mais.
Dann schreien die Schnittblumen?
Die machen, genau. Und wenn eine Pflanze dehydriert wird oder verletzt wird, dann werden diese Plopplaute viel, viel schneller und was heißt lauter? Wir hören sie nicht. Man kann sie nur mit hoch aufgelösten Mikrofonen hören. Krass. Aber dann gibt die Pflanze ein Geräusch ab, das dann vielleicht Fressfeinde, wenn es jetzt wenn es jetzt Verletzungen gäbe, die von anderen Tieren oder Insekten herrühren, dann gibt die Geräusche ab. Genau, aber das ist so, da sind wir so, wie sagt man, so blind.
Da geht aber mal Grüße raus an all die Kollegen und Kolleginnen, die ihre Büropflanzen auch dehydrieren und vertrocknen lassen. Die ganzen Plops hören die schon gar nicht mehr.
Nee, die können die auch nicht hören. Aber das ist genau das, was ich hoffe, was mit dem Buch hergestellt wird, nämlich wieder so ein Gefühl für unsere lebendige Umwelt und letztendlich auch für die Natur und für das, was sie eben ist.
Aber sag noch mal ganz kurz, was wären denn Aktivitäten? Nenn mal ein, zwei Beispiele kurz.
Na, wenn es jetzt wirklich so um die ersten Schritte im Wald geht, da geht's um die, habe ich ja schon gesagt, um die Sinne. Das heißt zum Beispiel ein Blatt mal zu fühlen, es zu riechen. Vielleicht sogar, man kann auf vielen Dingen auch rumkauen. Also man muss das nicht runterschlucken. Das meiste ist ja nicht giftig oder so. Und mal probieren, wie schmeckt denn so ein Grashalm oder so eine Tannennadel? Und was noch schöner ist und viel, viel effektiver ist, wenn man die Augen mal eine Weile wegnimmt, also den Sehsinn, weil dann Menschen viel mehr in die verbliebenen Sinne wieder kommen. Und dort kommt natürlich dann zum Tragen, dass wir erstmal, wenn wir eine Baumrinde meinetwegen mit geschlossenen Augen berühren, dann wissen wir, das ist eine Baumrinde, kann also keine Gefahr davon ausgehen. Und dann mit der Frage zu gehen, und was ist dann noch? Und tiefer einzutauchen. Und dann wird vielleicht aus einer Baumrinde eine Landkarte, die Erhebungen hat, die ganz weiche Stellen von Moos hat, aber vielleicht auch etwas härtere von der Flechte. Und so wieder mehr einzutauchen in unsere natürliche Umwelt.
Die wir ja wirklich auch gespeichert haben. Also wir haben eben uns an unsere Kindheitserinnerungen, aber auch diese Spüren von Moos an der Fußsohle, all das, da hat ja jeder wahrscheinlich eine Erinnerung. Du schreibst aber auch, unser Gehirn ist ja manchmal sehr redselig. Das plappert uns dann immer rein. Also wir haben die Augen zu, wir fühlen, du nennst das Monkey Mind. Wie können wir denn unser Gehirn da auch mal ein bisschen Ruhe gönnen, es entschleunigen oder auf Reset drücken?
Also was ich mir angewöhnt habe, das ist ja auch ein Thema, wenn man jetzt meditiert, ja, und zu Hause sich versucht, auf den Atem zu konzentrieren, dann ist am Anfang, das ist so bei den Anfängern ganz häufig, dass dann plötzlich, dass sie dann feststellen, oh Gott, was plapper ich da oder was sind da für Gedanken und da kommt irgendwas, was man nachher noch machen muss und so. Ich plädiere immer dafür, dann dem Gedanken zu sagen, danke, dass du da bist, danke, dass du mich erinnerst und jetzt komme ich wieder zu dem, was ich eigentlich machen will, nämlich zum Beispiel dieses wunderbare Blatt mal genauer zu erfühlen oder zu riechen.
Bäume, klar, große Bäume sind nicht zu übersehen. Aber sollten wir auch auf die Tierchen achten im Wald?
Absolut. Und das ist ja was ganz Besonderes, weil wir begegnen ja, wenn wir so achtlos durch den Wald gehen, meistens gar nicht so vielen Tieren, also vielleicht gerade mal Vögeln oder so. Aber wenn wir uns wirklich auf das achtsame Gehen einlassen und die auch vielleicht auf den Rhythmus des Waldes, das ist ja nicht so hektisch wie bei uns in der Stadt, sondern das ist ja eher so ein langsames Werden und auch wieder Vergehen. Wenn wir uns einfach darauf mal einlassen, dann kann es eben auch passieren, dass man Tieren, also wilden Tieren begegnet.
An welche denkst du denn?
Also wenn ich an mich selber denke, dann bin ich schon begegnet Wildschweinen, Rehen und Hirschen, Hasen, Mäusen, Fröschen.
Also einiges los da im Wald, wenn wir auch mal wieder sagen, wir rennen da nicht nur durch, sondern wir erproben so ein bisschen den Schneckengang. Klar, Bäume können vor uns nicht weglaufen oder sich verstecken, Tiere aber schon. Viele sehen wir ja gar nicht. Braucht es die Langsamkeit, um die Tiere zu sehen?
Ich würde sagen, es braucht vor allen Dingen Ruhe und Zeit. Also dieses schnelle mal eben, jetzt gehe ich mal eben in den Wald, weil ich jetzt unbedingt ein Reh sehen will. Das funktioniert nicht, sondern wirklich sich so auf diesen Rhythmus einzulassen des Waldes. Und das Tolle ist ja, wenn wir wirklich uns mal hinsetzen und mal eine Weile einfach an einem Ort still sitzen, vielleicht auch einfach mal zuhören, indem wir die Augen schließen, dann kann es sein, dass sich zum Beispiel ein Vogel oder so nähert und diesen Vogel genauer zu beobachten.
Aber du verlangst viel. Suse, das können doch die meisten gar nicht. Die meisten sind doch eingebunden in Termine, in Pflichten. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen schwerfällt, genau das zuzulassen, nämlich loslassen.
Genau, das ist ein Geheimnis. Ich habe eigentlich die gegenteilige Erfahrung gemacht. Also gerade jetzt, wenn ich meine Waldcoaching-Kurse gebe, da habe ich sehr viele Menschen, die das irgendwie spannend finden im Wald und vielleicht auch noch so eine tolle Kindheitserinnerung haben wie du oder ich. Und dann ganz, aber natürlich auch als Spaziergänger da sonst durchgehen. Und mich erinnert das an eine Geschichte eines älteren Herrn, den ich jetzt im Mai mit im Wald hatte, der ja den Wald auch so ein bisschen eher so als Holzquelle und ja gute Entspannungsort und so verstanden hat. Und der dann plötzlich in einem Moment, der saß unter einem Baum, jeder sollte sich so seinen Baum suchen, angefangen hat, etwas zu tun, was er als Kind mal gemacht hat. Er hat nämlich gelernt, wie man einen Specht ruft und hat dann tatsächlich mit diesem Rufen oder diesem Geräusch einen Specht angelockt, der dann über ihm im Baum saß. Und dann hat er wahrgenommen, wie dieser Specht klopft an den Baum. Also es gab, das ist dann, wenn man so will, wenn man da sein Ohr ranhält, vielleicht eine ganz, ganz leichte, sogar Erschütterung, die man da wahrnehmen kann. Und hatte plötzlich so eine Aha-Erlebnis, weil er da verstanden hat, dass man den Wald eben auch auf einer viel, viel tieferen Ebene und eben auch in einen Dialog treten kann. Ja, also so wie mit dem Specht oben in der Krone. Also der war richtig gerüttelt.
Ein Spechtflüsterer.
Ein Spechtflüsterer.
Aber das heißt, wir sind nicht isoliert vom Wald. Wir sind Teil oder wir könnten wieder Teil dieses Systems dann tatsächlich auch wieder werden. Wir sind nicht isoliert.
Nein, genau. Und wir können diese Beziehung, die es ja immer gab, jederzeit wieder aufnehmen. Nur, das hat eben nichts damit zu tun mit irgendwelchen Terminkalendern. Ich würde immer vorschlagen, ohne Uhr im Wald und am besten sogar ohne Handy, wenn man einen guten Orientierungssinn hat, und sich einfach mal treiben zu lassen. lassen und sich auch diese Zeit zu geben und sich auch diese Möglichkeit zu geben. Ja?
Sich fallen also wir zu sind lassen, nicht, sich hinzugeben.
Ja, genau. Oder über mal das Leben auch ein bisschen vielleicht in Frage zu stellen, das nur noch aus Terminkalendern und Dingen Pflichterfüllung besteht. Ja? Und das kann ja jeder selber entgestalten und machen. Also es ist ja keiner festgelegt, genau so auch zu leben, wie er es gerade vor sich hat. Ja.
Wir haben schon über Gerüche, über das Fühlen, über Baumrinde ertasten gesprochen. Du nimmst Menschen mit, die vielleicht in einer Lebenskrise sind, die Antworten suchen auf das Leben und Alltagsprobleme haben. Und manchmal liegt die Antwort nicht im Problem, sondern vielleicht schon in der Lösung. Aber wie ein grüner Faden ziehen sich ja die Bäume immer wieder durch dein Coaching. Es gibt große alte Bäume in großen Naturparks in Amerika. Jeder hat in seiner Region vielleicht einen berühmten großen Baum. Was sind das Mythen, sind das Märchen? Ist das die Evolution, dass wir uns zu Bäumen da anlehnen, sie umarmen und so hingezogen fühlen?
Ja, es gibt ja sogar manche Wissenschaftler, die sagen, Bäume sind uns ähnlich, wenn auch umgekehrt, weil der Baum quasi seine Steuerungszentrale oder sein Gehirn unten in den Wurzeln hat. Ja.
Ja.
Aber es gibt tatsächlich, wenn man in die Menschheitsgeschichte guckt, dann gibt es natürlich immer schon diese Nähe zu Bäumen, ob das nun die alten Germanen waren, die da ihre Tinkplätze hatten und Recht und Ordnung darüber diskutiert oder gefällt haben. Oder es gibt eben auch diese alten Bäume, die jetzt auf den Dorfmittelpunkt oder auf dem Mittelpunkt des Dorfes stehen und dort als Gerichtslinde
Stimmt.
über...
Ne? Ja, es gibt viele, viele Verbindungen. Und wie finde ich meinen Baum? Weil du sagst ja, jeder braucht eine Art Baumfreund oder Baumfreundin.
Na, ich sag nicht unbedingt, er braucht, aber es ist eine schöne Möglichkeit, mal mit einem anderen Wesen einen Kontakt herzustellen. Mhm. Und ich kann nur so, ich erzähle mal von mir selber, weil ich habe ja so eine alte Eiche, die ist so 350 Jahre alt, immer besuche. Mhm. Das war auch wieder so ein Moment, wo ich einfach so ziellos, ohne irgendwas zu erwarten, durch den Wald gestreunert bin und plötzlich stand dieser Baum vor mir und ich war berührt und zwar im Herzen. Das heißt, ich habe mir nicht, der ist jetzt nicht der schönste Baum, ja, der hat zwei Stämme und der eine Stamm löst sich gerade ab, beziehungsweise ist auch schon abgebrochen und der andere hat noch eine Krone. Also der ist nicht der schönste Baum, aber der hatte etwas, was mich in dem Moment ganz stark berührt hat und berührt werden wir natürlich im Herzen und das ist auch das Geheimnis, wenn man mit einem Baum kontakten will, dass man sich tatsächlich...
Baumtindern.
Ja, Baumtindern, genau. Dass man sich nämlich tatsächlich leer macht und diese ganzen Vorstellungen, die man so hat, einfach mal so ausräumt und sich nur aufs Fühlen und Spüren konzentriert. Und das ist noch ein bisschen mehr als die Sinne. Das geht nämlich über das Herz. Also das Herz zu öffnen. Also sich wirklich vorzustellen in diesem Herzraum, also dem Brustkorb, wie sich so ein Herz, eine Öffnung da ist und sich dann einfach auf den Baum einlassen. Ich sage immer einfach, so einfach ist das nicht. Man muss es ein bisschen üben.
Ja, ja, das muss man ja eben üben. Aber das sagst du ja so, gibst du uns ja sowieso mit, dass du sagst, einfach Dinge auch mit Liebe betrachten. Ist nicht wichtig,
genau.
Ob der eine Ast da jetzt abgebrochen ist oder ob, was weiß ich, der Partner die Schranktüren offen lässt oder nicht oder auch immer mal eine Viertelstunde zu spät kommt. Das kann man ja vielleicht auch auf den Alltag übertragen. Das habe ich mitgenommen aus diesem Buch, weil ich das sowieso lebe und du das irgendwie nochmal so bestätigst, die Dinge mit Liebe zu betrachten, die man macht.
Genau.
Und du
genau.
beschreibst und so schön dieses Bild, betrachte den Wald wie ein Sparkonto. Jeder Besuch erhöht dein Guthaben. Also denken wir mal nicht an die schmalen Zinsen gerade, aber es gibt ein Guthaben.
Ja. Genau. Und das heißt, je tiefer und je öfter ich eintauche, also mal ganz vom Immunsystem, das ich ja stärke, abgesehen, umso tiefer komme ich auch in einen Kontakt wieder in diese natürliche, lebendige Welt, Umwelt. Ja. Und das ist ja das, was mir ganz wichtig ist, nämlich diese Wertschätzung wiederherzustellen. Mhm. Und das funktioniert über die Liebe. Ja. Und die Liebe ist eben nicht nur jetzt diese partnerschaftliche Liebe, sondern man kann natürlich, und da wird mir jeder Hundebesitzer wahrscheinlich du auch, recht geben. Man kann auch so eine ganz, ganz tiefe Zuneigung oder Liebe zu Tieren entwickeln und eben auch zu Pflanzen oder Bäumen.
oder zu anderen Dingen, die man einfach eben macht, auch im Alltag. Wir gehen gemeinsam mit Suse Schumacher in den Regenwald, ins Amazonasgebiet von Brasilien. Dort gibt es, Suse, ein indigenes Volk, der Huni-Kuin. Und die nennen sich so das echte Volk, die echten Menschen. Sie leben im Wald und sie sagen, sie sind der Wald. Und sie haben dich in Berlin besucht. Was ist denn das für eine crazy Geschichte? Erzähl.
Das ist tatsächlich etwas, was ich schon seit Jahren unterstütze, nämlich Landkauf für die Huni-Kuin, damit sie dort bleiben können, weil diese Indigenen ein enormes Wissen, Waldwissen haben, das nicht verloren gehen darf. Und wir wissen ja alle, wie in Brasilien gerade der Amazonas abgeholzt wird. Und das Spannende für mich daran ist, dass die ein ganz anderes Verständnis haben. Das heißt, wenn ich sage, was ist denn Natur für euch, dann gucken die mich mit großen Augen an und sagen, wovon sprichst du denn, ja? Weil das wir eine Trennung wahrnehmen, aber die Huni-Kuin sagen, sie sind der Wald und der Wald ist sie. Also sie gehören da eben rein. Und das ist ein anderes Verständnis von Leben und Miteinanderleben, als wir das hier im West haben.
Eine ganz andere Verbundenheit. Also sie finden dort Antworten auf Krankheiten, die Natur spielt eine andere Rolle.
Genau.
Die sind Medizinfrauen und diese zwei Frauen der Huni-Kuin haben dich in Berlin besucht. Warst du mit den im Grunewald?
Nee, die hatten nicht so viel Zeit, aber ich habe dann versucht, ein Huni-Kuin-Frühstück zu zaubern, nämlich mit Avocados und Obst und solchen Dingen, die eben etwas ihnen gerechter wurden als unsere Brötchen mit Käse.
Also kein Brunchen irgendwo in einer coolen Frühstückslocation in Berlin-Mitte?
Nein, sondern tatsächlich bei mir in der Küche.
Also das Spannende ist, dass man dieses Projekt eben auch unterstützen kann. Sie kommen aus dem brasilianischen Amazonasgebiet durch die Wahl. Jetzt hat sich das ein bisschen ausgebremst mit dem Abholzen. Aber natürlich, es ist die Lunge unseres Planeten, eben, mit dem ganz, ganz schlimm umgegangen wird, ganz viel gerodet wird. Und
das ist ja auch genau der Punkt, ne? Das heißt, wenn wir hier irgendwas machen und sei es, dass wir unseren Wälder abholzen, ja, dann hat das natürlich nicht nur bei uns einen Effekt, sondern auf das ganze System, weil Pachamama, die Erde, die Mutter, so wie die Huni-Kuin sagen, eben geschädigt wird dadurch. Und das schädigt natürlich auch uns in diesem Verständnis eines einzelnen oder eines großen Organismus.
Wie können wir ihn nochmal anders erleben, Suse? Bei manchen ist der Wald ja ein bisschen fremd und hat sich entfernt. Tut's der Stadtpark auch?
Absolut, und zwar mit einem Schönheitsspaziergang. Also einfach mal um sich rum blicken, gerade jetzt, was alles blüht, gedeiht, riechen und sich das auch vielleicht sogar aufzuschreiben hinterher. Was waren für mich die drei Schönheiten des Tages?
Oh, das klingt schön. Also verweilen, sich Zeit lassen und die Aufmerksamkeit eben auch richten auf Geräusche und Gerüche. Viele sagen, komm, wir gehen und dann haben die stramme Waden und latschen in einem Supertempo durch den Wald. Du sagst ja auch ab und zu mal bewusst langsam gehen, in Zeitlupe.
Genau.
Warum?
Genau. Entschleunigen, das ist das eine Wort, aber das andere ist tatsächlich, wenn wir sehr bewusst gehen, also uns konzentrieren auf unsere Fußsohlen, auf unsere Augen und zwar aufs periphere Sehen, also das seitliche Sehen, dann schaffen wir etwas wieder, dann kommen wir nämlich wieder in die Weite. Und wenn die Weite entsteht, dann entsteht auch das weite Denken und wir sind nicht mehr so festgefahren in unseren Alltagsgedanken.
In den ganzen Bubbles, wo viele von uns ja drinstecken. Ein Notizbuch mit in den Wald nehmen, ein Rat von dir, ganz kurz,
ja.
Warum?
Um sich so kleine Momente vielleicht nochmal aufzuschreiben oder wenn man die etwas intensiveren Coaching-Übungen machen will, die ja auch in meinem Buch stehen, um dann etwas zum Schreiben zu haben, um sich Sachen zu merken.
Also vielleicht gleich Schuhe aus, ruhig atmen, riechen, tasten, fühlen. Du hast uns ein ganzes Paket an diesem Sonntag schon mitgegeben. Die Sinne wieder anpieksen. Es gibt aber Leute, die haben auch Angst im Wald. Was sagen wir denen denn?
Absolut. Also denen würde ich wirklich empfehlen, vielleicht erstmal so im Stadtpark anzufangen und zwar wirklich erstmal Dinge zu machen, die man sonst nicht so tut, nämlich die Wege zu verlassen, sich Dinge genauer anzugucken. Und der Wald ist wirklich nicht gefährlich.
Sagt Suse Schumacher. Ich habe einen Freund, der sitzt auch immer, der macht so eine Ausbildung zum Förster auf so einem Hochsitz. Und dann denke ich immer, morgens, da hast du keine Angst. Sagt er, nein, wieso? Wer soll denn da sein? Außer vielleicht Suse Schumacher, die für ihr Buchprojekt oder mit Menschen, die den Wald entdecken wollen, durch den Wald läuft. Ich habe heute von dir gelernt, dass der Wald ein Spiegel unserer Seele sein kann und dass der Wald mehr ist als eine Anzahl von Bäumen. Ich danke dir für dieses Gespräch für SR1 und HR3. Danke, liebe Suse Schumacher.
Ja, danke dir, liebe Bärbel, für dieses Gespräch.
Gerne. Und wer uns verpasst hat, kann uns natürlich nachhören in der ARD Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Warum uns der Wald gut tut, warum wir öfters mal in den Wald gehen sollten, darüber habe ich mit Waldcoachin Suse Schumacher gesprochen. Schon 15 Minuten im Wald spazieren gehen kann das Stressempfinden reduzieren. Das haben wir erfahren. Beim nächsten Waldspaziergang laufe ich auf jeden Fall langsamer und habe Ohren und Augen auf, denn es gibt so viel zu entdecken. Suse Schumacher hat mich neugierig gemacht auf den Wald. Und für eure Neugier habe ich noch einen tollen Podcast-Tipp. Quarks Daily, dein täglicher Wissenspodcast in der ARD Audiothek. Interessant, unterhaltsam, viel Spaß damit.